Vielen Dank. So, guten Morgen. Nach Sommergebet, nach Sommergebet kann ja fast nichts schief gehen. Genau, wenn man Bibeln austeilt, genau, wäre gut, wir haben drei Texte heute. Und wenn einer sich erbarmen würde, könnte ich mir ein Glas Wasser geschenkt holen. Ich habe es vergessen, muss ich sagen. Aber ich brauche bestimmt eins. Streitet euch. Okay, wir machen beim Amos weiter. Wir sind bei Amos 7 ab Vers 10. Letzte Woche hat Andreas bis Vers 9 gemacht und hat mir diesen Vers überlassen. Oder ist ja auch ein Vers, der, oder Verse, wo wirklich ein Abschnitt, wo für sich allein stehen kann. Vielen Dank. Nicht alles auf einmal. Ich möchte die Verse vorlese. Also Amos 7, die Verse 10 bis 17. Und Amasja, der Priester von Bethel, sandte zu Jerobeam, dem König von Israel, und ließ sagen: Amos betreibt eine Verschwörung gegen dich, mitten im Und Amasja, der Priester von Bethel, sandte zu Jerobeam, dem König von Israel, und ließ sagen: Amos betreibt eine Verschwörung gegen dich, mitten im Haus Israel. Das Land kann all seine Worte nicht ertragen. Denn so hat Amos gesprochen: Durchs Schwert wird Jerobeam sterben, und Israel wird ganz bestimmt aus seinem Land gefangen wegziehen. Und Amasja sagte zu Amos: Seher, geh, flieh schnell in das Land Juda. Weiß nicht, kennt ihr das Wort Seher? Ich kenne nur eine Bibelstelle, wo es auch um einen Seher geht. Das war, wo Saul die verlorene Esel von seinem Vater gesucht hat. Und dann hat der Knecht auch die Idee gehabt: Komm, lass uns doch zum Seher in diese Stadt gehen. Und da wird es dann so übersetzt: Seher, das war eigentlich früher der, wo wir jetzt heute Prophet nennen. Ja, das war der Seher. Ich weiß nicht, ob der Amasja das vielleicht als ein bisschen so eine Stichelei empfunden hat. Ja, du bist so der Alternative oder keine Ahnung. Und Amasja sagte zu Amos: Seher, geh, flieh schnell in das Land Juda, iss dort dein Brot und dort magst du weissagen. Ist auch interessant. Jeder, der irgendwie das Wort Gottes verkündet, der wird irgendwann sagen: Die Leute, geh bitte raus aus unserem Haus. Ja. Es ging sogar Jesus so, wo er den Gadarener geheilt hat, den Verrückten, der wohl in den Höhle da und in den Gräber rumgehaust hat und geschrien hat. Er hat ihn geheilt und die Leute von dort sind gekommen und die haben gesagt: Jesus, geh raus, wir wollen dich hier nicht haben. Und so ging es auch Amos. Also Amasja meinte: Du musst schnell weg. Und Amasja sagte zu Amos: Seher, geh, flieh schnell in das Land Juda. Iss dort dein Brot und dort magst du weissagen. Aber in Bethel sollst du künftig nicht mehr weissagen. Denn das Heiligtum des Königs ist hier und hier ist der Tempel des Königreiches. Da antwortete Amos und sagte zu Amasja: Ich bin kein Prophet und bin kein Prophetensohn, sondern ein Viehhirte bin ich und ein Maulbeerfeigenzüchter. Aber der Herr holte mich hinter dem Kleinvieh weg, und der Herr sprach zu mir: Geh hin, weissage meinem Volk Israel. Und nun höre das Wort des Herrn. Du sagst, du sollst nicht weissagen über Israel und sollst nicht reden über das Haus Isaak. Darum, so spricht der Herr: Deine Frau wird zur Hure werden in der Stadt, und deine Söhne und deine Töchter werden durchs Schwert fallen. Dein Land wird mit der Messschnur verteilt werden, und du selbst wirst in einem unreinen Land sterben. Und Israel wird gewiss aus seinem Land gefangen wegziehen. Ich möchte noch kurz beten. Herr, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für die Menschen, die du uns in den Weg stellst, die uns ehrlich Worte sagen, die uns aufreiben, vielleicht die uns herausfordern, die uns hinterfragen. Ich danke dir dafür, dass wir dich bitten dürfen um Gewissheit für unser Leben, für unser Tun, dass wir wissen dürfen, du stehst dahinter. Oder wenn wir falsch liegen, wenn wir falsche Wege gehen, dann korrigierst du uns. Denn du hast uns lieb, du hast uns unendlich lieb und deine Gnade hört niemals auf. So bitte ich jetzt für die Predigt, für das Wort, das wir heute lesen, dass es uns beschäftigen wird, die Woche, dass du, Heiliger Geist, uns beschäftigst, dass du uns Dinge in den Weg legst, die wichtig sind für jeden Einzelnen. Lass dein Wort, Herr, in unsere Herzen sich ausbreiten und du, Heiliger Geist, mach es uns verständlich. Amen. Bei der Predigt letzten Sonntag, da haben wir Amos sein Herz und seine Liebe zum Volk gesehen. Bis jetzt kannten wir ihn nur als, oder ich sah ihn so als Strafprediger, einem harten Hund, der Gericht predigt und Verderben ankündigt. Aber letzte Woche zeigte Amos Herz. Er zeigte Herz, von dem ich hätte es nicht von ihm erwartet. Amos liebt sein Volk. Er liebt das Volk, über das er Gericht sprechen muss. Und ich finde, dieses Wissen verändert viel. Eigentlich verändert es alles. Und vor allem auch das Bild, das wir von Amos haben sollten. Oft sind uns die strengen Lehrer, Vorgesetzten, die sind uns doch eigentlich alle in Graus. Ja. Sie sind unbarmherzig, sie sind strukturiert und sie sind so konsequent. Mit ihnen zu arbeiten oder mit ihnen zusammen zu sein, ist sehr anstrengend oder fordert uns. Als ich den Bibeltext gelesen habe, kam mir eine Geschichte in den Sinn, wo mir die Elke mal erzählt hat. Elke, meine verstorbene Frau, sie lernte mal Einzelhandelskauffrau. Also sie lernte im Textilbereich, Modehaus Bolz, wer es kennt. Und wenn ich jetzt, manchmal rede ich mit ihrem Chef, so die letzten Tage, und der meinte, Elke war damals ein schön verträumtes Ding. Und Elke erzählte mir, sie hatte eine Vorgesetzte, die war berüchtigt. Die war konsequent, die war streng. Die hat was gezeigt und die wollte, dass man es so macht. Sie wollte die Bügel so aufgehängt, die wollte die Kleider da und wollte die Etiketten auf der Seite. Und sie wollte das so zusammengelegt haben. Und es war, die hat das gesagt und hat es kontrolliert und wenn es nicht so war, hat sie alles auseinandergeschmissen und sie musste es neu machen. Und so ging es eigentlich immer. Die war so zackig und weh, man hat es nicht gemacht. Und unter den Azubis war sie natürlich schon bald so eine Verschriene. Ja. Boah, mit der kann man nicht schaffen, der kann man es nicht richtig machen. Das ist ja echt, da kam nur noch Frust. Ja. Sie ging gar nicht mehr gerne ins Geschäft, weil sie gewusst hat, auch heute muss ich mit dieser Vorgesetzten, mit dieser Abteilungsleiterin arbeiten. Und dann geschah etwas. Es war Feierabend es gab da so einen Personalraum, wo jeder seinen Spind hat. Da legt man meistens ja seine persönlichen Sachen rein, schließt es ab und abends, wenn man geht, holt man es raus und da geht man. Also gehen alle nach Feierabend dahin, auch die Vorgesetzte auch. Und die macht ihren Spind auf und in diesem Moment lief die Elke hinter ihr vorbei zu ihrem Spind. Und sie spähte in ihren Spind rein und sah an der Innentür ein Bild kleben. Und dann staunte sie nicht schlecht und es war ein Bild von ihr. Und ich weiß noch, wie ich Elke angeschaut habe und wie sie mir mit strahlenden Augen erzählt hat, sie hatte ein kleines Bild von mir in ihrem Spind. Sie sah auf einmal das Herz dieser Frau. Ich bin ihr wichtig. Und es hat dann in Zukunft alles verändert, das Zusammenarbeiten. Die Arbeit blieb gleich, die Person blieb gleich und doch war es ganz anders. Bevor wir uns heute mit unserem Text beschäftigen, gehen wir in der Geschichte zuerst mal so circa 140 Jahre zurück. Ich möchte uns die Zeit nehmen und es betrachten, damit wir besser verstehen, welche zwei Personen sich in unserem Text heute gegenüberstehen. Wir haben ja Amos und den Amasja. Und wenn wir Amos als einen strengen, hartherzigen Gerichtsprediger sehen, dann ist das nicht das ganz korrekte Bild über ihn. Er leidet darunter, dass Gott so hart und schonungslos reden musste, denn er sah es selber, er erlebte es selber. Die soziale Ungerechtigkeit schrie zum Himmel und die frechen Götzendiener, die auf ihre Höhen da sich präsentierten, die sah er jeden Tag. Aber was war dieser Amasja? Heute unser Gegenüber von Amos. Höhenpriester. Was ist ein Höhenpriester? Könige 12, die Verse 26 bis 32 und dann noch zwei Verse von Kapitel 13, Vers 33. Nur kurz vorher, damit wir wissen, was da vorher passierte. Wir lesen hier in diesem Königetext auch von einem Amasja, auch von einem Jerobeam. Aber wie wir letzte Woche schon gehört haben, nicht vergleichen mit diesem Jerobeam, wo wir heute in Amos-Text haben. Die heißen zwar gleich, sind aber weder verwandt noch verschwägert. Ja? Und wie Andreas uns das letzte Woche gesagt hat, der Jerobeam, der Erste, sage ich mal, wurde für das, was er tat, was er wirklich in seinem Königtum vorgebracht hat, gerichtet. Es wurde ihm oftmals angekündigt, er wurde sehr oft gewarnt, aber er wollte nicht hören. Und er brachte Verderben über sich und nicht nur über sich, sondern auch für sein ganzes Haus und für sein Volk. Und es war ja so, es war eigentlich kurz nach der Regierungszeit von Salomo. Salomo, dieses prächtige Reich, diesen prächtigen Tempel, den er gebaut hat. Salomo ist gestorben und sein Sohn Rehabeam wurde König. Nur wurde er gleich beim ersten Zusammentreffen mit dem Volk verworfen. Und das Land trennte sich in zwei Könige. Ja, wir haben einmal der König über die Städte Judas, das ist der Rehabeam. Und einmal haben wir dann der Jerobeam, der Erste, der wurde König über Israel. Und dieser Jerobeam, der hatte eine Idee. Getrieben von Angst und Furcht, er könnte seine Macht verlieren. Und es steht in 1. Könige 12, Vers 26. Und Jerobeam sprach in seinem Herzen, jetzt wird das Königtum an das Haus David zurückkommen. Wenn dieses Volk hinaufzieht, um im Volk des Herrn in Jerusalem Schlachtopfer zuzubereiten, dann wird sich das Herz dieses Volkes zu ihrem Herrn zurückwenden, zu Rehabeam, dem König von Juda. Mich aber werden sie erschlagen und sich zu Rehabeam, dem König von Juda, zurückwenden. So beschloss denn der König, zwei goldene Kälber anzufertigen. Zum Volk aber sagte er, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzugehen. siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere gab er nach Dan. Diese Sache aber wurde zur Sünde und das Volk zog vor dem einen her bis nach Dan. Auch baute er Höhenheiligtümer und machte Priester aus dem gesamten Volk, die nicht von den Söhnen Levi waren. Und Jerobeam machte ein Fest im achten Monat, am 15. Tag des Monats, wie das Fest, das in Juda stattfand. Und er stieg selbst auf den Altar. So tat er es in Bethel, um den Kälbern zu opfern, die er gemacht hatte. Und er stellte in Bethel die Höhenpriester ein, die er gemacht hatte. Und jetzt die Kapitel 13, ab Vers 33. Da geschahen ein paar Dinge. Auch ein Bote Gottes kam Jerobeam entgegen, aber er hörte nicht. Und nach diesen Begebenheiten kehrte Jerobeam von seinem bösen Weg nicht um, sondern machte weiter Leute aus dem gesamten Volk zu Höhenpriestern. Wer Lust hatte, den weihte er, dass er ein Priester der Höhen wurde. Und diese Sache wurde zur Sünde des Hauses Jerobeam und zum Anlass, es auszutilgen und zu vernichten von der Oberfläche der Erde hinweg. Also, wie er dazu kam, er hatte Lust oder er kannte jemanden, der kannte den König und hat gefragt, hey, ich will gern Höhenpriester werden. Und schon wurde er der Höhenpriester, hat Geld und Zeug gekriegt vom König und machte diesen abscheulichen Dienst in Augen von Gott. Und er machte Priester aus dem gesamten Volk, das nicht von den Söhnen Levi war. Auch kurz Söhne Levi, es wurde ja eigentlich im 4. Mose, Kapitel 17 und Kapitel 18, könnt das nachlesen, wird eigentlich klar gezeigt, wem das Priesteramt gehören soll, wem es auferlegt ist. Nur den Söhnen Aarons, also nur diese, denen, die Gott erwählt hat. Und es gab ja dieses Geschrei, gab es irgendwie schon immer. Ja? Da haben andere gesagt, wieso soll der Aaron Priester sein? Ich möchte auch Aaron sagen. Dann hat Gott gesagt, okay, jeder bringt seinen Stab von seinem Haus, von seinem Stamm mit. Und welcher Stab sprießt, der ist dann der Stamm, den ich wirklich erwählt habe, sagt Gott. Und dann war es ja so, der Stab, der gesprossen hat, war damals der Stab Aarons, auf dem der Name des Stammes Levi stand. Alle anderen Stäbe blieben kahl. Also im Grund hat Gott ein für alle Mal geklärt und sogar mit diesem blühenden Holzstab für alle Ewigkeit ein Bild gemacht. Das wussten die Israeliten. Sie wussten, was da geschah. Sie kannten diese Geschichten. Aber Murren, Neid, Argwohn und Zorn war schon immer die Begleitung, die ein Nachfolger und Diener Gottes für seinen Dienst erdulden musste. Aber es ist bezeichnend in der Bibel, dass es eigentlich nie der Betreffende ist, der sich verteidigen muss oder der sich meint, er muss jetzt in die Verteidigung gehen. Es ist immer Gottes Sache, deine Stellung zu bestätigen. Er wird es bestätigen. Du musst es ihm überlassen. Nicht, wenn einer dich in Frage stellt, gleich zornig oder was weiß ich, roter Kopf und schreien, sondern sagen, okay, Gott wird es zeigen. Deine Aufgabe, und das finde ich oft die schwierige Aufgabe, ist es, deinen Platz, den du jetzt innehast, nicht zu verlassen und einfach treu weiterzumachen. Über was ich nicht so richtig rüber wegkomme bin, wer Lust hatte, den weihte er, Jerobeam, dass er erhöhen würde. Wer Lust hatte. Ja. Also ich finde das Wort komisch. Wie, wer Lust hatte. Ich hab Teenie-Kreis gemacht hier. Und es hat echt Spaß gemacht. Ich habe richtig Lust drauf gehabt, das immer zu machen. Mit den Teenies zusammen zu sein, das Wort Gottes mit ihnen zu betrachten. Oder vielleicht ein anderer sagt, ich mache Lobpreis. Ich habe einfach Lust drauf. Das kann ich gut. Das macht mir so Spaß. Da habe ich Bock drauf. Ich habe auch Talent. Ich kann Gitarre, Klavier spielen und kann das für Gott einsetzen. Ich habe einfach so Lust drauf. Und ich hab echt Lust, Kinderstunde zu machen. Macht mir Spaß mit den Kleinen. Was ist da falsch dran? Aber der springende Punkt ist, bin ich von Gott berufen für diese, meine Arbeit, die ich in der Gemeinde jetzt mache oder die ich tun möchte? Bin ich berufen? Ich finde die Frage auch sehr unangenehm. Ihr könnt ja jetzt auch denken, Markus, was willst du mir jetzt sagen? Ich mache meinen Dienst in der Gemeinde, nur weil ich Lust drauf habe. Sagst du das, Markus? Weil ich es halt kann und weil ich die Mittel habe, weil es mir gefällt und ich gar nicht für Gott oder gar nicht von Gott berufen bin. Willst du das sagen, Markus? Aber wie ich und wie wir alle hier wissen, ich kann nicht in dich reinschauen. Du musst es vor Gott bringen. Bevor du eine Aufgabe in der Gemeinde beginnst oder die Aufgabe, die du tust, weitermachst, Gott zu fragen, ob es sich bestätigt durch Gottes Wort oder spricht ein Vers dich an oder im Gespräch führst du es immer wieder zu diesem Thema, zu diesem Dienst, den du im Kopf hast und den du schon tust, bestätigt sich das? Oder auch ein anderer sagt, ich habe so eine Last auf dem Herzen, wenn ich es nicht gemacht habe, werde ich verrückt. Gott hat mir das aufs Herz gelegt, er legt mir das aufs Herz, ich soll es tun und dann mache ich es und ich bin ruhig. Denn die Sache ist ja diese, wenn du nicht von Gott zu diesem berufen bist, was du tust, nimmst du Schaden an dir selbst und du erkennst vielleicht zu spät, was eigentlich sein sollte, sondern für dich zum Frust wird, für dich und vielleicht für deine Familie noch dazu. Unser Text fordert uns auf zu prüfen, was wir tun. Und dazu schickt er uns immer wieder Personen, Geschehnisse, Krankheit und Not in dein Leben. Das sind vielleicht Dinge, die dich vor den Kopf stoßen, die deine Welt, in der du lebst, ins Wanken bringt. Aber vielleicht ist da auf einmal so eine Zeit, das zu überdenken, was du tust, was du lebst. Aber lässt du dich da drauf ein oder jammerst du nur über die Dinge? Ich finde, Amasja, der Priester aus Bethel, ist uns da echt ein erschreckendes Beispiel. Dafür ein Bild dafür, dass du so weit... Und manchmal frage ich mich, oder habe ich mich gefragt, das letzte Jahr ganz oft, warum ist es eigentlich für uns so schwer, mal kurz auszusteigen, hinzusetzen und Zeit vergehen zu lassen, und du mit Gott dich zusammensitzt, um dein Leben und deine Hingabe zu besprechen. Wieso fällt uns das so schwer? Muss erst was passieren, damit du das tust? Als Elke vor 1,5 Jahr gestorben ist, kam ich in eine Lebenskrise. Man kann das eigentlich schon so sagen. Und ich überlegte, ich hatte auf einmal Zeit, ich wusste auch nichts anderes und ja. Ich hatte auf einmal Zeit, mich auseinanderzusetzen, oder musste mich, was manchmal nicht so schön war, mich auseinanderzusetzen mit dem, was ich getan habe, was wir erlebt haben. Und natürlich nach dem Tod, was ich gar nicht mehr leben kann. So arg froh. 1,5 Jahre bin ich über manche Erkenntnisse so arg froh, dass ich mir die Zeit nehmen musste, durfte. Ich weiß nicht, wie ich es sage. Ich kann nicht sagen, es war schön. Aber ich bin für manche Erkenntnisse so froh, dass ich sie habe. Aber das kam aus der Zeit, aus der Ruhe, aus dem Fragen, aus dem Gegenübersitzen mit Gott. Und da habe ich mich manchmal, bin ich da und habe gesagt, wieso erst jetzt? Jetzt ist Elke gestorben, ich kann das nicht. Wieso habe ich das nicht schon vorher gemacht? Da waren manche Dinge, die waren da vorher schon nichts. Und da haben wir immer wieder gesagt, ah, das sollten wir mal angehen und haben es immer verschoben. Und Gott haut da diesen Schlag rein in mein Leben und auf einmal sitzt Markus hin und wird ruhig. Und das will ich euch nur zusprechen. Wartet nicht so lang wie ich. Wenn ihr seht, manche Leben sind immer wirklich sehr cool, wo man so cool, wie ihr lebt und wie ihr Ehe führt. Aber manche Sachen sind immer wieder da, wo man sagt, das müssen wir angehen. Verschiebt es nicht. Oder wartet nicht drauf, bis Gott euch das zeigen muss. Denn der ist sehr geduldig und ist unglaublich liebevoll, wie Gott es macht. Aber irgendwann kommst du nicht mehr dran vorbei, wenn du mit Gott gehst. Denn das, was mit Amasja und seiner Frau, seine Kinder und seinem Volk passiert ist, als Strafe begegnet ist, ist eigentlich wirklich krass. Man muss es sich mal vorstellen. Und das ist nur passiert, weil sie Gott nicht anbeteten, weil sie ihm nicht die wohlgefälligen Opfer brachten. Und auch diese Männer anerkannten, die von Gott eingesetzt waren. Der Jerobeam, der hat es gedreht. Er hat jeden genommen, wo er lustig war. Er hat neue Höhen gebaut. Er hat Kälber gebaut und hat es so frech ausgesprochen. Das sind eure Kälber, die euch aus Ägypten rausgeführt haben. Du lästerst Gott. Es ist unglaublich, dass da keiner aufgestanden ist und gesagt, hey, du lästerst Gott. Gott hat uns hier aus Ägypten rausgeführt. Nicht die Kälber. Das ist ja keiner was. Und ich glaube, das ist echt eine Last gewesen für Amos. Denn er hatte diese Verbindung. Dieser einfache Mann hatte diese Verbindung mit Gott. Und ich mag Amos. Aber eigentlich mag ich Amos erst seit der letzten Predigt vom Andreas. Wo er uns das Herz von Amos gezeigt hat. Seinen Schmerz, den er trug. Wie hat er das ertragen? Zu sehen, wie diese Ungerechtigkeit im Land herrscht, wie diese falschen Priester großkotzig rumlaufen und sich auf jede Höhe setzte und das ganze Volk nachwanderte, diesen falschen Priestern. Denn sie opferten ja ihren Götzen. Es muss doch wieder so gegen den Strich, das ist so schrecklich, was ihr tut. Er muss doch so ein Aber gehabt haben. Aber nein, wie war das letzte Woche? Wie reagiert Amos im letzten Text, Kapitel davor, könnt ihr lesen, daheim. Wie reagiert er auf das Gericht über ein kommendes Verderben, über das Volk, das Gott ihm zeigt? Was spricht er aus? Herr, Herr, vergib doch! Wie soll Jakob bestehen? Es ist ja so klein. Ich habe es jetzt nicht gut gelesen. Aber wie Andreas, muss ich echt sagen, wie Andreas das letzte Woche diesen Text gelesen hat, wie Amos, wie dieser Amos mitleidig und ängstlich und auf der Suche nach Vergebung war für seine Brüder und Schwestern. Und er hat, finde ich, den richtigen Ton getroffen. Herr, Herr, vergib doch. ich kann es jetzt sagen, Andreas, du musst später mal nochmal kommen, aber das hat es so, so ein Tonfall hat es so zum Ausdruck gebracht, diese Szene von jemand, der liebt. Jemand, der sagt, ja, genau, richtig, du, Gott, du bist genau auf der richtigen Linie, mach sie nieder, die haben es auch nicht anders verdient. Nee, es ist ja so klein. Kennt ihr das? Machen wir manchmal vor unsere Kinder, wenn sie was gemacht haben, sie können es halt noch nicht abschätzen. Ja. So arg dürfen wir sie nicht strafen, sie sind halt noch klein, sie kapieren es einfach nicht. Ja, aber ich habe sie lieb. Und so war auch Amos. Und ich finde es einfach cool. Und der Ton vom Andreas, den habe ich immer noch im Kopf, wie er das gesagt hat. Ist echt klasse. Und ich fand, das hat Amos Herz so richtig gezeigt. Und wenn wir unseren Text betrachten, wie Amos Amasja geantwortet hat, also mit dieser Zurückhaltung auch, wie er ihm gegenübertritt, nicht großtuerisch, nicht beleidigt. Was sagt er in Vers 14? Er antwortet ganz cool: Ich bin kein Prophet, bin ich, und ein Maulbeerfeigenzüchter. Und das ganz cool, aber der Herr holte mich hinter dem kleinen Vieh weg und der Herr sprach zu mir: Geh hin, weissage meinem Volk Israel. Und das Schicksal, das eigentlich Amasja, diesem Höhenpriester, widerfahren ist, dass Gott Amos ganz persönlich gezeigt hat, so wird es diesem Amasja gehen. Und Amos hat nicht aus falscher Liebe einfach geschwiegen, sondern hat ausgesprochen, was Gott ihm gezeigt hat, was Gott gesagt hat, er soll es aussprechen. Und das machte wohl Amos zu einem brauchbaren Werkzeug für Gott. Wobei ich denke, in diesem Fall ist es großtuerisch, beleidigend und zornig ihm gegenübergetreten ist. Da wusste Amos, der ist so in seinem Denken auf dem falschen Weg. Das hat einfach keinen Weg, es hat keinen Wert, ihm in falscher Liebe zu begegnen und sagen, ich sage lieber nichts. Manchmal ist es dran, die Wahrheit auszusprechen, auch wenn es eine unangenehme Wahrheit ist. Denn das zwingt oder das ruft eigentlich nach einer Entscheidung. Und hoffentlich lässt sich der andere, der Gegenüber, ansprechen und hinterfragen. Ich komme zum Schluss. Und zum Schluss möchte ich noch einen Text mit euch lesen. Mit der Aufforderung, es dann so zu verändern, wie ich es euch sage. Und der Text steht in 1. Korinther 13, Vers 4. 1. Korinther, die Verse 4 bis 7 vor. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Und jetzt ersetze ich das Wort Liebe mit Jesus. Jesus ist langmütig. Jesus ist gütig. Er neidet nicht. Jesus tut nicht groß. Er bläht sich nicht auf. Er benimmt sich nicht unanständig, Böses nicht zu. Er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern er freut sich mit der Wahrheit. Er erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er erduldet alles. Und jetzt ersetzen wir das Wort Liebe mit dem Wort Amos. Amos ist langmütig. Amos ist gütig. Er neidet nicht. Amos tut nicht groß. Er bläht sich nicht auf. Er benimmt sich nicht unanständig, sucht nicht das Seine. Er lässt sich nicht erbittern. Er rechnet Böses nicht zu. Er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern er freut sich mit der Wahrheit. Er erträgt alles. Er glaubt alles. Er hofft alles. Er erduldet alles. Und jetzt auf, und ich möchte gern, dass ihr diesen Text aber in Stille vor euch hinlegt und das Wort Liebe mit eurem Namen austauscht, ersetzt. Und nach der Zeit gebe ich euch einfach ein bisschen Zeit und dann bete ich noch zum Abschluss. Und wenn ihr wollt, steht doch kurz auf. Also das Wort Liebe, wer will, ersetzt es mit dem Wort oder mit eurem Namen. Allmächtiger und gnädiger Gott, ich bitte dich, uns neu mit der unendlichen Liebe und Kraft des Heiligen Geistes zu erfüllen. Amen.